start when you start.
Also, soll ich mein Intro machen?
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und das schon seit 60 Folgen. Und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
Hallo Laura. Hallo Laura.
Ach, wenn ich dich nicht schon so lange kennen würde, würde ich dich doch gerade zu ernst nehmen. Aber gut, dass diese Gefahr gerade noch so abgewendet.
Das alles passiert hier ernsthaft.
Selbstverständlich, genau. Wir haben ja auch ein total ernstes Thema.
Ernste Gefühle, ernste Themen, ernster Datenschutz.
So ist es.
Ja, so.
Ja.
Jetzt sitzen wir hier, mal wieder tête-à-tête.
Ja, verrückt, ne? So mit angucken, ja, so mit, in echt.
Mit angucken, Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Wahnsinn.
Ja, das haben wir nicht so oft, aber schön ist es. Und wir sind heute wirklich schon das 60. Mal zusammen.
Die 60. Folge Dr. Datenschutz.
Die 60. Folge Dr. Datenschutz.
Und man glaubt es nicht, aber wir finden noch immer irgendwas, worüber wir reden können.
Also, manchmal finden wir natürlich nur irgendwas, worüber wir uns aufregen wollen.
Genau, vielleicht. Also, es ist, also man muss ein bisschen sagen, so langsam haben wir das Gefühl, die Lage spitzt sich zu.
Ja.
Also so einfach, so, weil es ist so, wollen wir nochmal über Auftragsverarbeitung reden? Oh, pff, keine Ahnung, Auskunft, da ist die Sau auch drin, durchs Dorf gejagt. Also die Themen, zumindest die grundsätzlichen Themen, die würde ich sagen, die haben wir größtenteils abgefrühstückt, aber natürlich entwickeln die sich weiter, hauptsächlich durch Rechtsprechung oder durch neue Verlautbarungen oder durch ein neues Mindset, was die Gesellschaft meint zu haben oder gesellschaftliche Entwicklung, da hält ja auch der Datenschutz, ist da ja auch ein Teil davon. Oh Gott, jetzt verhaspel ich mich. Naja, egal.
Ich kann dir schon noch folgen, ich bin sicher, wenn ich dir folgen kann, könnt ihr die anderen auch folgen.
Gut, also, aber dementsprechend, wir ziehen einfach mal wieder ein launiges Resümee, würde ich sagen, in dieser Folge.
So war der Plan.
Was passiert, denn es ist ja trotzdem 60 Jahre Datenschutz, 60 Folgen, da ist ja schon was passiert in der Zeit und ich erinnere mich, ursprünglich sind wir ja gestartet als der Boulevard des Datenschutzes.
Meinst du, das sind wir nicht mehr?
Doch, wir sind immer noch der Boulevard des Datenschutzes, aber wir müssen manchmal aufpassen, dass wir nicht zu seriös werden.
Also ja,
manchmal kommt ja wirklich Inhalt.
Oh Gott, ja, stimmt.
Ja, manchmal, also
Gott bewahre.
Manchmal kommen so Kommentare, ich habe was gelernt oder sowas.
Das ist richtig. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es eine aufschlussreiche Folge war.
Genau.
Wow, es ist
und
natürlich
da wollten wir ja
Gefahr,
gar nicht hin.
Gefahr, Danger. So, die große Leuchtbuchstaben, die blinken so auf und machen Danger.
Genau. Und um dem vorzugreifen, dass da plötzlich hier kein Erklärbär aus unserem Podcast wird, wieder back to the roots. Wir reden über die lustigen Irren und Wirrungen des Datenschutzes in der letzten Zeit, was so passiert ist.
Das ist richtig. Und es gibt sicherlich spannende Urteile und sicherlich wollen wir auch einfach manchmal uns richtig Zeit nehmen für ein Thema. Vor allen Dingen, wir sind da ja etwas eigennützig auch oft unterwegs, sind meistens Themen, mit denen wir uns sowieso beschäftigt haben oder unsere Kunden und wir einfach da so auch selber einen Deep Dive hatten und viel gelernt haben und es sich ja auch dann anbietet, wenn wir dieses Wissen und diese Erfahrungen auch mit euch teilen. Aber es ist einfach auch spaßig oft, was so am Rande passiert. Also einzelne kleine Verlautbarungen von Aufsichtsbehörden, aber es gibt ja auch Urteile, die mich wirklich zum Schmunzeln bringen, bei denen man dann so denkt, so okay, haben das jetzt wirklich Leute gesagt? Steht das da wirklich? Oder auch Bußgelder. Die Bußgelder selbst sind im Regelfall gar nicht mal so witzig, jedenfalls nicht für die, die die Bußgelder bekommen. Aber die Sachverhalte sind zum Teil doch sehr skurril. Also ich finde das schon. Und heute haben wir dafür was rausgesucht, was uns einfach schlichtweg, ja, ich würde einfach mal sagen, ganz allgemein gesagt, wirklich zum Lachen gebracht hat. Und das mag vielleicht auch daran liegen, Cornelius, wir sind in einer ganz schönen Datenschutzbubble, dass wir über Datenschutzsachverhalte so herzlich lachen können, ist möglicherweise auch unserem Job geschuldet. Ich glaube, nicht jeder würde da vielleicht so lachen wie wir drüber. Aber nichtsdestotrotz haben wir, ja, wir haben heute auf jeden Fall 3 Bußgelder mitgebracht, bei denen wir allen dreien gesagt haben, okay, klar kann man auch was draus lernen, aber um Gottes Willen, was passiert denn so alles in der Welt? Und mein absoluter Favorite ist ein Bußgeld, das kommt aus Griechenland. Ich nehme schon mal das Ergebnis vorweg. Es ist ein wirklich kleines Bußgeld. Es sind gerade mal 2.000 Euro Bußgeld, die hier ausgesprochen wurden. Nun muss dafür trotzdem eine alte Oma lange stricken für. Aber nichtsdestotrotz, bei den anderen Bußgeldern, die wir sonst schon so hatten, sind natürlich 2.000 Euro nicht so viel. Aber hier hat sich ein Arbeitgeber was geleistet, bei dem man sich so ein bisschen fragt, so, passiert sowas wirklich? Hat sich das jemand ausgedacht? Das kann doch nicht wirklich wahr sein. Oder was war dein erster Eindruck dabei?
Also wahrscheinlich sind wir da ein bisschen naiv. Ich könnte mir vorstellen, das passiert öfter, als man glaubt. Es wird halt einfach nicht gemeldet. Also Sachverhalt folgender: Vertriebler hat Urlaub, ist deswegen out of office. Nicht erreichbar, geht nicht an Telefonanrufe, ist einfach nicht erreichbar.
Verrückt, weil er jetzt im Urlaub ist.
Weil er jetzt im Urlaub ist. Da möchte er auch wirklich abschalten können. Das nimmt der Arbeitgeber nicht so hin.
Natürlich nicht, weil das so kann es doch nicht sein.
Nee, ist jetzt vielleicht wichtig irgendwie, der hat einen Deal eingefädelt, es geht hier um Millionen und dann nimmt man ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro oder was weiß ich von der Datenschutzbehörde in Anspruch. Also bitte, Laura, muss aber pragmatisch bleiben.
Ja, ist
also
richtig.
Was denkt sich unser Arbeitgeber? Der denkt sich, Freundchen, nee.
So nicht.
Nee, also du bist erreichbar, ich weiß das ganz genau. Dein Auto ist nämlich per GPS erreichbar. Und deswegen weiß ich, wo du bist.
Also
gesagt, getan. Ich tracke dich, finde raus, du bist auf dem Weg zum Supermarkt. und zack, da erwische ich dich. Und sag, ah nee, ich wollte jetzt Manfred sagen, aber es ist ja in Griechenland.
Der heißt bestimmt nicht Manfred.
Man weiß es nicht. Deutscher Vertriebler, der vielleicht da Immobilien.
Ja, soll es auch geben. Stimmt schon.
Der wollte einen anderen Deutschen, der hat da sein Lebensglück gefunden, dass er dafür in Immobilienfirma da ein paar Häuser vertickt.
Ja.
Und jetzt wollten die Simbels aus, weiß ich nicht, Lörrach, die wollten auch ein Haus da kaufen. Ich glaube, genau so war es. Aber jetzt war er nicht erreichbar, der Manfred.
Ja.
So, also.
Skandal.
Hat sich der Chef gesagt, so geht's nicht. Du bist auf dem Weg zum Supermarkt. Ja. Manfred war gemütlich in der Fleischtheke, hat sich überlegt, Huhn oder Rind, keine Ahnung.
Was man
weiß
so
ich nicht.
Ist?
Also auf jeden Fall so die alltäglichen Fragen des Lebens.
Ja.
Und plötzlich steht er dann da, der Chef. Wie heißt denn der? Ich glaube, Stefan August.
Natürlich.
Der Stefan August.
Ja, das klingt Stefan auch sehr August, autoritär.
Der da sagt, Manfred, was machst du denn hier? Und Manfred fällt aus allen Wolken.
Ja, weil da ist ja nun jetzt sein Chef.
Genau. Jetzt müssen wir wieder irgendwie die Kurve wieder kriegen.
Du meinst den echten Sachverhalt?
Also Manfred fällt aus allen Wolken, denn er fragt sich, woher weiß denn mein Chef verdammt nochmal, wo ich bin? Ich habe jetzt Urlaub, ich gehe nicht ans Telefon.
Ja, ich muss jetzt hier mein Grillfleisch kaufen.
Genau, also der Urlaub ist für den Arsch. Ja. Weil jetzt alles, was er sich irgendwie an Abstand und Erholung aufgebaut hatte, das ist durch dieses traumatische Erlebnis an der Fleischtheke
wieder weg. Ja.
Genau, und dann hat er gesagt, So nicht.
Nee.
So stellen wir uns das vor,
ja.
So nicht. Hat da irgendwie ein bisschen recherchiert intern. Ja, klar, hier, der Stefan August, der hat dein Auto da tracken lassen. Deswegen, zack.
Genau.
So war's.
In meiner Vorstellung übrigens saß der Chef nicht an der Fleischtheke, sondern wartete vor dem Supermarkt in einem Busch und hat da gewartet, bis dann eben der Manfred rauskommt und hüpft aus dem Busch raus. Das war meine Vorstellung.
Oder,
das war mein Kopfkino.
Oder der hat es groß angelegt, hat vorher einen Deal mit irgendeiner Kassiererin geschlossen irgendwie und sowas und hatte sich dann so maskiert, so als Verkäufer an der Kasse irgendwie sowas und dann hat er so eingetippt, so piep, piep, piep. Das macht 13,40 Euro und einmal wieder in die Firma kommen. So hat er das gemacht.
Und ja, okay, das ist auch
und dann
gar nicht
hat er ihn am Schlawittchen
rausgezogen aus dem Supermarkt.
Wieder,
Jetzt aber mal ganz ernst, ne? Also tatsächlich, der Arbeitgeber hat seinen Arbeitnehmer im Urlaub ausfindig machen wollen und weil der nicht ans Telefon gegangen ist, ist er ihm dann quasi über das Ordnungssystem des Autos gefolgt, hat ihn dann da gefunden und abgefangen. Und der Arbeitgeber hat das gerechtfertigt oder versucht zu rechtfertigen und hat dann gesagt, ja, wir haben uns total Sorgen gemacht, also um den Arbeitnehmer hier, ja. Fürsorgepflichten ja. des Arbeitgebers.
Ja.
Da kann ja sonst was mit dem Arbeitnehmer, geht der nicht ans Telefon? Eben. Das ist ja, muss man sich ja um Leib und Leben des Arbeitnehmers sorgen.
Ja.
Und da greift man natürlich auch zu solchen Mitteln, mal abgesehen davon, also der hätte ja auch das Auto gar nicht, also privat im Urlaub nutzen dürfen. Und da muss man ja auch, also.
Und ne? Das ist ja auch ein starkes Indiz, dass da was nicht in Ordnung ist, wenn
Richtig.
Jemand zum Supermarkt fährt.
Eindeutig, ja. ja.
Also das ist ja höchste Gefährdungslage.
Ja, ich würde auch sagen.
Na, vielleicht auch so, der hat sich das angesehen und hat gesagt, so, der fährt zum Supermarkt.
Ja.
Mensch, der Manfred, der ist doch Vegetarier.
Richtig.
Ja.
Und jetzt an der Fleischtheke.
Aber da gibt es ganz viel, da gibt es tolles Fleisch, da fährt man nur hin, wenn man Fleisch haben will.
Richtig.
Im Supermarkt. Hm. So, deswegen Gefährdung der Gesundheitslage.
Richtig.
Nicht, dass der noch rotes Fleisch isst, ne, und deswegen wie hier ein Herzkasper kriegt oder
ja.
sowas.
Ja, dann fällt er aus.
So.
Also, das ist total nachvollziehbar, der Arbeitgeber im besten Interesse des Arbeitnehmers quasi agiert.
Ja.
Sah jetzt die Aufsichtsbehörde
nicht so gesehen.
Nee, waren die nicht ganz überzeugt von. Also, die haben schon gesagt, dass also für die Geolokalisierung hier, da gab es keine Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung.
Hm.
Ja, so Zweckbindung und so.
Ja. Also ich hätte es durchgefochten, übergeordnete Interessen, Leib und Leben, Gefahr für Leib und Leben.
Bei 2000 Euro hättest du es
Naja, also kommt drauf an, ob mir dann der Immobiliendeal trotzdem flöten gegangen ist oder nicht.
Ah ja, verstehe.
Ne?
Mhm. Ja. Hättest du es abgewogen.
Genau.
Mhm. Ja,
hätte
okay.
Ich das verrechnet vielleicht.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich fand die ganze Geschichte so skurril. Ich versuche mir vorzustellen, ich bin irgendwo im Urlaub und dann springt an der Fleischtheke erstmal mir mein Chef entgegen. Also ich meine, das ist ja wirklich ein traumatisches Erlebnis.
Das geht über den Datenschutz hinaus.
Ne? Aber hallo. Ja. Also ich meine, das ist doch die wahre Gesundheitsgefährdung. Also wirklich mal.
Ja, da wissen wir ja nicht. Vielleicht hat er noch Schadensersatzansprüche.
Vielleicht, ja, wegen all dieser tiefgreifenden, traumatisch jetzt sich manifestierenden Probleme. Der schläft wahrscheinlich nicht mehr und hat nee. Angstzustände,
nee.
Weil er überall seinen Chef
ja.
vermutet.
Er hätte lieber mal rotes Fleisch gegessen, das wäre ja. dann auch okay geworden.
Na, aber ich meine, ich war ein bisschen überrascht. Also ich meine, will jetzt die Sache nicht größer machen, als sie ist, aber so irgendwo bei den auch Kategorien, also auch von den Größenordnungen der Bußgelder, die so in der Welt so rumschweben, fand ich jetzt so 2000 Euro ehrlicherweise gar nicht jetzt so doll. Vielleicht ist es aber auch so, ich habe so überlegt, ob das so eine bisschen deutsche Auffassung auch ist, so dass man, wir Deutschen sind ja sehr, unser Urlaub ist ja sehr heilig, der ist ja sehr geschützt, auch im Arbeitsverhältnis. Und ich habe so überlegt, ob das Teil des Themas ist, also dass ich da mich das mehr anficht und ich dann quasi den Eingriff vom Arbeitgeber noch größer finde. Vielleicht ist das ja in Griechenland ganz anders. Vielleicht sehen die das ja so mit Urlaub anders. Weiß ich nicht, kenne ich mich nie aus.
Ach so, du meinst grundsätzlich, dass das eher dem allgemeinen Lebenssachverhalt in
Also
in
vielleicht
Griechenland
nicht an der Fleischtheke, aber so, dass man halt auch erreichbar im Urlaub ist und dass man da irgendwie für den Chef noch irgendwelche Sachen macht. Und dass einem im Zweifel auch aufgelauert wird im Supermarkt. Aber also ich persönlich fand ihn ganz schön groß. Also wenn ich mir das jetzt in meinem Leben vorstellen würde, ich fände das ein krass übergriffig. Und ich glaube, ich würde mich da sehr drüber ärgern.
Ja, persönlich ja. ne, wäre ich da doch sehr, also da würde ich mich wirklich, wirklich in meiner Privatsphäre eingeschränkt ja. sehen,
ja.
wenn ich das Gefühl habe. Das sind ja fast schon polizeiliche Ermittlungsmethoden oder,
ja.
oder Nachverfolgungsmethoden.
Richtig.
Absolut.
Wenn ich mir vorstelle, weißt du, irgendwo hat jemand seine Informationspflichten irgendwo nicht groß genug irgendwo oder ausführlich genug irgendwo hingepappt, weil er irgendwo eine Kamera aufgestellt hat, dann geht immer gleich die Welt unter. Also ich will das jetzt nicht kleinreden.
Die deutsche Datenweltschutzwelt.
Ja, die, richtig, die meinte ich. Aber ich stelle mir das so vor und dann gibt es massive Bußgelder und Riesenprobleme. Und hier wird also wirklich massiv in die Privatheit des Arbeitnehmers eingegriffen dadurch. Ich meine, der hätte ja auch sonst wo sein können, wo ganz anders oder, ach, keine Ahnung. Also ich fand das hammerhart.
Ja, also in erster Linie, weil ich dieses Argument mit dem Leben und Gesundheit, weil ich das für vorgeschoben halte irgendwie.
Ja, klar.
Ne? Also weil sonst merkst du, der ist jetzt beim Supermarkt.
Ja.
Deswegen kann ich ihn da jetzt abgreifen.
Mhm. Ja, also spätestens dann, wenn der sich ja bewegt und Sachen macht und so, wäre das ja wirklich ein Indiz, dass es ihm gut geht und er offensichtlich seinen Urlaub genießt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wahrscheinlich wollten die den für ganz andere Sachen erreichen und waren frustriert und nicht, weil sie sich wirklich Sorgen um seine Gesundheit gemacht haben.
Wahrscheinlich und irgendwo ist dann ja auch deine Grenze, würde ich sagen, als Arbeitgeber, deine Fürsorgepflicht für deine Arbeitnehmer, in deren Urlaub doch auch ruht die, doch würde ich
ja,
sagen.
Ja, natürlich. Ja, so wie deine Verpflichtungen auch ein Stück weit ruhen gegenüber deinem Arbeitgeber. Also es geht ja in beide Richtungen. Das Ziel ist ja Erholung von der Arbeit und all diese Dinge, die ja auch die Arbeitskraft langfristig ja auch einfach gewährleisten sollen. Ich meine, der Arbeitgeber hat ja auch was davon, wenn sein Arbeitnehmer in Urlaub geht, weil im Best Case kommt er erholt wieder und ist langfristig einsatzbereit auch zu arbeiten, jetzt auch aus Arbeitgebersicht. Ne? Also ich meine, das ist ja gar nicht so One-Way-Street. Ne? Aber naja, also die Vorstellung war jedenfalls höchst unterhaltsam. Ich glaube nicht, dass sie Manfred und Stefan, wie auch immer, hießen. Aber auf jeden Fall haben sie bei uns für einen Lacher gesorgt. Ein anderes Bußgeld, das war jetzt nicht so haha komisch, also nicht so witzig wie die Fleischtheke, aber auf jeden Fall auch so, dass man so denkt, hey, das ist doch so ganz offensichtlich datenschutzrechtlich doch wahrscheinlich ein Problem. Denkt da einfach keiner nach. Ist ein Fall aus Spanien gewesen und zwar im Kontext von einer Arztpraxis. Und zwar ging es da darum, dass in der Nähe des Wartebereichs von der Arztpraxis so ein Fieberthermometer an der Wand aufgehangen war. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das Fieberthermometer genau funktioniert, ob das also dann so einen Sensor hatte und dann quasi so, wie man Fieber misst, so an der Stirn mit so einem Sensor. Also das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war das da angebracht und konnte von der Allgemeinheit genutzt werden, insbesondere aber auch natürlich wartende Patienten. Und man musste sich da nur in die Nähe von dem Gerät aufstellen und dann wurde die Temperatur gemessen. So, und dann gab es da eine schöne große Anzeige auf der Vorderseite von dem Fieberthermometer und das zeigte dann eben die Temperatur an. So, vielleicht so eine Art Servicegedanken von der Praxis. Also ich habe keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. War natürlich für alle anderen Patienten drumherum sichtbar, weil alle dann sehen konnten, wie die Temperatur war von demjenigen oder derjenigen. Sind natürlich alles Gesundheitsdaten, ne? Deswegen schon gar nicht mal so witzig. Und die spanische Aufsichtsbehörde fand das auch nicht so witzig und haben dann nämlich auch gesagt, hier, Freunde, das ist hier gar nicht mal in Ordnung, nimmt das Ding da ab hier und übrigens 30.000 Euro Bußgeld.
Ja, also das ist natürlich ungeschickt. würde ich mal sagen.
Könnte man so sagen.
Würde ich mal sagen, wenn man es sauber runtersubsumiert. Trotzdem habe ich dann ein Stück weit, fühle ich da für diese Praxis. Denn
was?
Das wäre jetzt, also schau doch mal, die haben da jetzt sicherlich nicht dich gedacht, wir wollen unsere Patienten kontrollieren und wollen in deren Privatsphäre eingreifen, sondern die haben das ja im Sinne der Gesundheit, so gehe ich mal von aus, so würde ich zumindest als deren Anwalt argumentieren. Mhm. Im Sinne der Gesundheit wollten sie ihren Patienten einen Dienst erweisen. Eben, indem sie sagst, so, Freunde, weißt doch jetzt von vornherein, hast Temperatur nicht so gut, gut, dass du da bist, hast keine Temperatur, alles gut, kannst wieder nach Hause.
Oh, Cornelius. Oh nee, doch nicht im Ernst. Also ganz, schon gerade doch nicht bei einer Arztpraxis. Gerade Ärzte, die Vertraulichkeit und dieses besondere Verhältnis Arzt-Patient ja nun also quasi mit der Muttermilch im Medizinstudium eingeflößt kriegen, die genau wissen, wie sensibel all die Informationen sind, die sie haben, dass kein anderer das wissen kann. Die stolpern über Integrität und Vertraulichkeit in so einer Konstellation vor ihrer Praxis. Ich habe überhaupt kein Mitgefühl mit denen. Ich finde, das ist so.
Aber was meinst du, was
das
meinst?
Das drängt sich ja geradezu auf.
Aber was meinst du denn, warum die das gemacht haben?
Ich glaube, meine Theorie ist folgende. Ich glaube, das stammt noch irgendwie wahrscheinlich aus irgendwelchen Corona-Zeiten, als quasi bestimmte Symptome eben der Corona-Infektion zugeschrieben wurden, wie auch zum Beispiel Fieber.
Genau, wir erinnern uns ja hier auch an Bilder aus Wuhan oder irgend sowas, wo du dann nur in bestimmte Stadtbereiche kommst oder irgend sowas, wenn du vorher durch diese Kontrollschleuse kommst, weil dann die Leute mit der Fieberpistole auf dich schießen und gucken, ob du erhöhte Temperatur hast und sowas.
Ich kann es natürlich überhaupt nicht wissen, aber ich wette, das ist noch ein Relikt aus der Zeit. Das würde auch erklären, warum es zum Beispiel nicht in der Praxis ist, sondern in der Nähe vom Wartebereich in der Arztpraxis, sodass man irgendwie Leute vielleicht schon vorher abfängt.
Infektionsschutz.
Ja, genau, dass das so ein bisschen der Gedanke war. Ob das zulässig war unter den jeweiligen Maßnahmen dann in Spanien, kann ich dir natürlich nicht sagen. Also in Deutschland war das ja super reglementiert, also welche Maßnahmen du und welche Daten du wo wie erheben konntest. Es war ja also im Durchschnitt nicht sehr viele. Und ich könnte mir sowas vorstellen und sich keiner irgendwie eine Rübe gemacht hat, ob das jetzt da immer noch hängt oder nicht und das da einfach blieb. Also, meine, vielleicht hängt das da auch schon seit 40 Jahren, also das weiß ich natürlich nicht, aber das war so mein Gedanke. Ich habe gedacht, da hat keiner mehr dran gedacht und jetzt hängt das da immer noch und Corona-Zeiten sind vorbei, hat denen aber keiner gesagt, haben sie verpasst, das sind ja auch nur eine Arztpraxis. Und keiner von denen stolperte jemals über die Fragestellung, ob damit quasi also Informationen zu ihren Patienten offenbart werden.
Okay, sehe ich ein.
Wow, was? Nein, ich hab mit dich was mit überzeugt?
Jetzt warte, ich hole kurz aus.
Okay.
Der Unterschied ist ja trotzdem zu dem Fall vorher, ist ja trotzdem ein ganz eklatanter. Denn vorher habe ich ja zumindest schreit der ganze Sachverhalt danach, habe ich ja wirklich malicious intent in dem Sinne. Ne? Also ich möchte ja wirklich, ich achte nicht die Privatsphäre, sondern möchte auch wirklich genau die Mittel, die mir zur Verfügung stehen, nutzen, um in die Privatsphäre meines Kunden einzugreifen.
Ja.
Meines Mitarbeiters.
Du meinst hier bei dem GPS-Tracking?
Genau. Richtig. Mhm. Das ist hier in dem Sinne ja, also zumindest nicht der erste Sinn und Zweck gewesen irgendwie. Mhm. Ich will meinen Patienten in irgendeiner Weise schaden, sondern ich will im Sinne des Gesundheitsschutzes einen Dienst an der Allgemeinheit leisten. Mhm. Was vielleicht unter, und das ist ein guter Punkt, was natürlich unter Corona-Maßstäben noch leichter zu rechtfertigen ist, als es jetzt nicht mehr der Fall ist. Mhm. Aber da würde ich dann allenfalls vielleicht eine gewisse Fahrlässigkeit annehmen.
Aber sogar wenn ich dir jetzt folgen würde, ist es doch am Ende egal, weil die Intention, wenn du unrechtmäßig verarbeitest, doch keine wirkliche Rolle spielt.
Oh, ich finde die schon. Also, dass du bei der Bemessung des Bußgeldes jetzt zumindest, du jetzt einen Datenschutz, dass es ein Datenschutz ist, würde man wahrscheinlich, also ich bin ja deren Anwalt, ne? Deswegen, ich sehe es eigentlich, ich sehe es nicht, das ist, ich sehe es anders, aber.
Natürlich, ist klar.
Aber selbst wenn man zu der Überzeugung gelangen könnte, dass das einen Datenschutzverstoß darstellt, so würde das doch allenfalls einen Datenschutzverstoß im marginalen Bereich darstellen, der ein Bußgeld allenfalls im dreistelligen Bereich rechtfertigen würde.
Okay, verstehe. Glaube, ich muss dich noch ein bisschen weiterempfehlen mit deinen Fähigkeiten, denn offensichtlich war die Arztpraxis nicht so gut aufgestellt. Also ich meine, es ist jetzt ja im...
Oder sie war zu gut aufgestellt, das wissen wir ja nicht. Ne? Denn wie viel haben sie bekommen? 30.000?
Mhm.
30.000?
Also, und du willst ja nur dreistelligen Betrag rausrücken.
Richtig.
Ja, also dann würde ich mal sagen, wären sie mit dir besser aufgestellt
richtig,
gewesen.
Richtig, aber ich meine, jetzt ist, wir wissen ja nicht die Bewertungsmaßstäbe. Ne? Vielleicht ist es jetzt, und vor allen Dingen, wenn wir uns das jetzt vergleichen mit dem GPS, da würde ich ja sagen, oh, das ist schon ein bisschen höherer Eingriff. Also da finde ich 30.000 schon sehr happig, aber wir wissen ja nicht, was das für eine Arztpraxis ist. Ne? Vielleicht machen die ja ihre Millionenumsätze und dementsprechend ist 30.000 so.
Nein, du meinst, wenn man es misst an ihrem Umsatz dann quasi.
Genau.
Mhm. Ja. Mhm.
Nee. Und das andere ist so ein schlecht laufendes Immobilienunternehmen, da machen die GPS-Tracking, deswegen nur 3.000. Mhm. Das wissen wir ja nicht.
Drei Mitarbeiter, einer im Urlaub, alles liegt brach, alles ist schlimm.
Genau.
Ja, verstehe. Ja. Verstehe. Okay, also dich scheint das also nicht so sehr zu stören mit dem Fieberthermometer.
Also ich
finde das echt eine strange Vorstellung, wie die da alle stehen und mehr oder weniger absichtlich erfasst und ihre Temperatur erfasst werden. Vielleicht, wer weiß ja nicht, wie gut der Sensor ist. Stell dir mal vor, das geht einfach so los, ich gehe da vorbei.
Wäre es denn okay, wenn du quasi den Bereich abgegrenzt hast und da ein Hinweisschild hast, wo steht, stand here, oder was, wie sagst du, positionare... oder sorry, das ist cringe. positionieren sich hier, um ihre Temperatur zu erfahren. Und da vorne ist dann das Display.
Also, wenn man sich anschaut, was hier quasi sanktioniert wurde, also im Prinzip die Aufsichtsbehörde bezieht sich hier auf Artikel 5 Absatz 1 Litera F und sagt, verletzt ist hier Integrität und Vertraulichkeit. Wenn man das zugrunde legt, wären deine Maßnahmen ja eben förderlich, um die Vertraulichkeit eben hier zu gewährleisten. Also kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie es dann wirklich gestaltet ist, aber ja, dann wäre ich okay damit. Also weil das A, also irgendwo ein Stück weit nicht willkürlich wäre und vielleicht auch nicht zufällig wäre und natürlich vielleicht eben auch vor den Augen anderer ein Stück weit geschützt wäre. Eher jedenfalls. Dann kommt es natürlich ein bisschen, also datenschutzrechtlich muss man jetzt fairerweise mal sagen, was ist denn mit den Daten, die dann, also sagen wir mal, da ist dann so eine Temperatur, die wird angezeigt, ne? Ist die jetzt nur einmal angezeigt und dann weg oder hat das Ding einen Speicher? Verarbeitet diese Daten noch irgendjemand? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da kommen jetzt noch ein paar Details dazu. die man dann vielleicht sich noch angucken müsste. Aber erstmal grundsätzlich, also wenn es um die Integrität und Vertraulichkeit hier der Verarbeitung geht, was hier massiv moniert wurde, also als ja, zuvörderste Verletzung,
Laura,
dann würde ich sagen, ja.
Ist es überhaupt eine Datenverarbeitung?
Oh, jetzt komm nicht mit sowas.
Also ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es nirgendwo gespeichert wird, sondern einfach nur die Temperatur anzeigt.
Naja, da, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne irgendeinen Speicher technisch
Warum?
Möglich ist.
Klar ist es möglich. Klar ist es möglich. Ich kann ja einfach nur die Temperatur, genauso wie, kennst du ja hier diese Geschwindigkeitsanzeiger, die dir sagen, sie sind zu schnell oder sowas.
Mhm.
Wir gehen jetzt mal davon aus,
okay, ja.
Das ist kein Speicher. Sondern es wird einfach nur angezeigt.
Ja, aber auch die Anzeige würde ja dahinter liegend eine Verarbeitung bedeuten. Weil die kann nicht einfach nur angezeigt werden.
Aber habe ich dann einen Personenbezug?
Hm.
Denn natürlich sind die anderen Wartenden.
Ja.
Die können natürlich dann die Person identifizieren.
Ja, klar.
Und sagen, aha, die Person
der
mit
Cornelius,
dem grauen...
Der nee,
die wissen ja
Fieber.
Nicht, die wissen ja nicht, wie ich heiße.
Na, ich weiß doch aber, wie du heißt. Wir sitzen
ja,
da jetzt zusammen.
Ja, du weißt jetzt, wie ich heiße.
Ja.
Aber...
Naja, also
das,
du
das
und
wissen
ich, wir
die
gehen
dann.
Zum Arzt.
Es stellt das dann eine Datenverarbeitung. Da du können wir auch den guten Schlenker zum EuGH-Urteil machen,
ja, ja.
Was denn eine Datenverarbeitung darstellt.
Ja, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Das kenne ich auch schon ein paar Tage. aber ich muss ganz ehrlich sagen, also es sind ja, also ich weiß nicht, wie die Verarbeitung hier in dem System war, ob das irgendwo gespeichert war oder ob es zwischengespeichert wurde, um es überhaupt anzeigen zu können. Also wenn die Frage ist nämlich, ist in dem Gerät eine Datenverarbeitung, hier sind irgendwelche, ich habe keine Ahnung, wie solche Sensoren die Temperatur messen. Aber letztendlich hat man ja eine Gesundheitsinformation, nämlich meine Temperatur, die dann letztendlich über eine digitale Darstellung eben da läuft. Also das halte ich schon für eine Datenverarbeitung. Auch wenn es nur kurzfristig in einem Zwischenspeicher ist, damit es da angezeigt werden kann. Aber bin ich identifizierbar für das Gerät? Wahrscheinlich nicht. Alle anderen aber sahen es ja. Also und da müssen wir jetzt nicht darüber reden, ob das ist, so ist oder nicht, weil das war ja schon der Sachverhalt.
Aber die wissen das dann ja in ihrem Kopf.
Ah, ja, ja, ja. Die wissen das in ihrem Kopf. Ja, und du willst auf das niedliche EuGH-Urteil, was ich bezeichnet habe als ein mit rechtsklärenden Charakter, vielleicht nicht der große Wurf, in dem der EuGH sich dazu äußern musste, ob mündliche Informationen auch, also wenn diese Informationen auch personenbezogene Daten sind, eben Datenverarbeitungen im Sinne der DSGVO sind, die ich dann ja quasi nur gehört habe. Und hier könnte man sagen, die haben das ja nur gesehen. Das ist dein Argument, richtig?
Genau.
Weil nämlich der EuGH gesagt hat, also wenn man das nur hört und nichts weiter damit macht, also sprich, es nicht in ein Dateiensystem irgendwo verarbeitet wurde, also wirklich klassisch, also wirklich
sondern
Grundlagen.
Sondern nur die Wartenden quasi das für sich speichern. Aha, die Person, ich weiß nicht, wie sie heißt.
Naja, ich weiß nicht.
Vielleicht weiß ich es dann schon, weil sie mit Namen aufgerufen wird und sowas.
Ja,
aber
genau.
Das ist dann ja, das steht ja nicht im Sachverhalt.
Das steht nicht im Sachverhalt, du hast recht und mein Spanisch ist auch nicht gut genug, um also wirklich die gesamte Sache im Originalfall nachlesen zu können, muss ich offen gestehen. Also für den Fall, dass das nicht irgendwo gespeichert wird weiter oder so und vor allen Dingen aus Sicht Empfängerhorizont der anderen, könnte man den Schritt wagen, wenn man das jüngst, ein Urteil aus jüngster Vergangenheit, könnte man sagen, dass quasi gucken ähnlich zu bewerten wäre wie hören. Also sprich, Genau. Dass wenn es eben nicht in ein Dateiensystem eben übergeht und da verarbeitet wird, dass es eben gar nicht in den Anwendungsbereich der DSGVO fällt. Ich vermute mal, dass bei unserer Situation hier in Spanien es wahrscheinlich eher so war, dass das Gerät es auch irgendwie gespeichert hat und die Daten da waren oder dass er so in die Richtung auch mitging, so dass man eben eine Datenverarbeitung auch in einem Dateiensystem hatte und die Identifizierung hatte durch die anderen oder das Personal dort oder ähnliche. Aber grundsätzlich würde ich hören nicht anders bewerten als gucken.
Okay.
So.
Also ich fand ja auch, also ne, gesetzt den Fall, ne, dass wahrscheinlich doch zumindest erstmal, ohne das jetzt bis zum Ende durchsubsumiert zu haben, wahrscheinlich eine Datenverarbeitung darstellt.
Ja. Yeah.
Okay. Aber trotzdem finde ich ja das EuGH-Urteil in der Weise interessant, dass das trotzdem nochmal klargestellt werden muss,
Ja. Dass
es offenbar da ein Klärungsbedürfnis durch den EuGH gibt, weil sich Leute fragen, Moment mal, ich habe jetzt hier diese Information in meinem Kopf.
Ja.
Freunde, das stellt doch eine Datenverarbeitung dar.
Ja, genau.
Das ist ja doch ein sehr, sehr absurder Auswuchs der DSGVO oder ein datenschutzrechtlicher Auswuchs, dass
ja.
man sich darüber unterhalten muss. Dass Leute wirklich sich fragen,
ja.
ob denn die das Wissen, das sie im Kopf haben, datenschutzrechtlich jetzt gerechtfertigt werden muss. Das ist ja widersprüchlich dem Gedanken des Datenschutzes.
Absolut. Das ist natürlich auch hier bei dem EuGH-Urteil, ist das natürlich ein bisschen im Kontext zu sehen. Solche Sachen werden natürlich dann immer interessant, auch gerade schon in bestehenden Rechtsstreitigkeiten. Und dann kocht das so hoch und dann weiß ein anderer doch vielleicht auch mehr, wenn es auch nicht irgendwo steht. Aber also zur Vollständigkeit gehört natürlich zu sagen, also der EuGH hat das gesagt, was jetzt ja bei dir auch ganz klar rauskam, ne? Also der Anwendungsbereich der DSGVO ist natürlich erst dann auch eröffnet, wenn letztendlich dann auch eine Verarbeitung letztendlich stattfindet, so wie der Anwendungsbereich es eben auch definiert, der DSGVO. Und das reine Hören einer Information, und natürlich kann man sagen, ja, dann weißt du es halt, ne? Weil hast du ja gehört. Aber der Punkt ist ja schon, wenn wir eben also dann keine Verarbeitung in einem Dateisystem oder die in einem Dateisystem gespeichert werden, so steht es ja in Artikel 2 Absatz 1 der EuGH, sagt dann natürlich, nee, dann natürlich nicht. So, und ja, und das will ich bei Hören genauso wie bei Gucken sehen. Wobei, wenn du eine Verarbeitung anbietest quasi, und das ist vielleicht auch das bei der Thermometersache, die mich so ein bisschen stört, ist es ja auch, also gerade so im ärztlichen Kontext und mit Gesundheitsdaten, ne? Also ich meine, es ist doch deine Aufgabe, deine Patienten zu schützen davor, dass quasi Unberechtigte irgendwie Zugang zu Informationen bekommen. Also das ist doch deine Aufgabe, diese Daten auch zu schützen. Und wenn du die so geradezu öffentlich zur Schau trägst, also ich bin ganz ehrlich, also mein Rechtsgefühl hat das irgendwo tangiert, weil ich einfach das nicht in Ordnung finde. Ich finde es übergriffig. Ja,
alles gut.
Und finde einfach gerade, ich wünschte mir gerade auch bei Ärzten da ein größeres Bewusstsein. Auch in Arztpraxen übrigens, wenn dann irgendwelche Leute aufgerufen werden oder wenn dann ihre halbe Krankengeschichte auf dem Flur oder am Tresen irgendwo beim Arzt besprochen wird. Finde ich wirklich eigenartig. Und würde mir da mehr wünschen.
Das stimmt, das ist durchaus relevant. Als Patient durchaus ein Ärgernis sein kann, wenn man das Gefühl hat, meine Krankheitsgeschichte wird jetzt nicht, no, und das meine ich hier mit meiner nasalen, erkälteten Stimme, meine Krankheitsgeschichte wird nicht mit der gebotenen Sorgfalt behandelt, wie ich mir das wünsche. Auf der anderen Seite mache ich mich wirklich, finde ich, regt mich jedes Mal auf, musst du bei jedem Arzt immer diese datenschutzrechtlichen Informationen unterschreiben und einwilligen und was weiß ich. Und sich irgendwie in der Welt des Gesundheitsdatenschutzes durchgesetzt hat, dass jeder Arzt sich jetzt dieses blöde Informationsblatt unterschreiben muss. Und ich glaube, ich lehne mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich halte das nicht für datenschutzrechtlich notwendig.
Nee, ich finde es, also ich würde sogar so weit gehen, ich halte es für totalen Quatsch. Also
so, sogar.
Sogar, so. nicht nur nicht nötig, sondern Quatsch. Also ich ärgere mich regelmäßig darüber. Man macht sich natürlich nicht sonderlich beliebt, wenn man das anfängt, dann vor Ort zu monieren. Also dann ist man...
Ach Gott, ja, nee, und dann kommt die Miss Know-It-All, ja. Ja. Da wirst du mit doppeltem Namen aufgerufen, nächstes Mal.
Ah, da kommt wahrscheinlich in meiner Patientenakte so irgendwie so eine Markierung.
Ja, genau.
Kommt da rein.
Genau, Querulant.
Ja, definitiv, glaube ich auch. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Viele Ärzte und viele Praxen waren vor allen Dingen, als die DSGVO kam, auch ein bisschen überfordert und da gab es viele Fragen. Da kommen auch immer die skurrilsten Sachen bei auf, also auch im Alltag, also auch untereinander Ärzte, die auf einmal sich auf den Standpunkt stellen, sie können bestimmte Patienteninformationen, auch wenn sie befreit sind, nicht mehr untereinander teilen. Auch so spannend wird das dann so immer so in den bildgebenden Verfahren, ne? Wenn du irgendwo, ich sag jetzt mal ein Röntgenbild hast und willst eigentlich von Arzt A zu Arzt B und Arzt A sagt, nee, kann ich hier nicht Arzt B geben, hier wegen Datenschutz. Und du könntest die befreien bis zum Umfallen und alles machen und tun und ob nötig oder unnötig, sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade im Gesundheitswesen Prozesse erschwert oder sogar verhindert werden, vermeintlich wegen des Datenschutzes, wenngleich, wenn da Ressourcen wären. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass es an Ressourcen fehlt in dem Bereich, dass die Leute ordentlich informiert werden oder eine ordentliche Beratung kriegen. Und im Zweifel fragen sie ihren Kumpel, weiß ich nicht, wenn sie den treffen, der natürlich auch Arzt ist, hey, wie machst du das in deiner Praxis? Und dann verbreitet sich Dummheit. Davon bin ich fest überzeugt.
Ja, und es ist dann better safe than sorry, ne? Also das ist dann ein bisschen die große Bugwelle der Bußgelder, die am Anfang der DSGVO vor sich hergeschoben wurde und jede Arztpraxis Angst um ihre Existenz in dem Sinne hat. Oh Gott, das sind Gesundheitsdaten und dann können wir den Laden dicht machen. Mhm. Wahrscheinlich würde ich es genauso machen. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, wenn ich sage so, naja, mein Berater hat mir vielleicht gesagt, so, nee, brauchen sie nicht, aber ne, es am Ende des Tages schadet es ja auch nicht. Es ist einfach nur ein bürokratischer Mehraufwand. Und bevor ich sage, so, naja, dann mache ich lieber nochmal zwei Pflaster mehr drauf, Und das hält besser, bevor ich da rechtsfortbildend im Sinne des Datenschutzes gutem Beispiel vorangehe.
Das, ja, das kann sein.
Ja, deswegen wahrscheinlich, ja, es ist dann leider so.
Ich glaube, es ist wirklich leider so. Und ich glaube wirklich, da hast du recht. Da sind Unsicherheiten und das so ein bisschen so lieber ein Mehr. Regelmäßig sind die Sachen nicht schädlich, die sie machen. Also schädlich im Sinne von, also sie können zwar falsch sein, aber sie sind nicht schädlich, dass sie belasten, indem sie dadurch irgendwie einen Datenschutzverstoß begehen würden. Wenngleich ich mich natürlich immer ein bisschen frage, ob das nicht die Praxen auch massiv beschwert, auch aufgrund des administrativen Aufwands.
Ja klar, es muss ja irgendwo gespeichert werden. Ne? Und Dokumentare sagen, oho, der Patient XY hat sich bei uns beschwert, aber der hat doch unsere Datenschutzerklärung unterschrieben. Ne?
Ja.
So, aber klar, das muss irgendwo, wir sind auf dem Weg der Digitalisierung, die Patientenakte wird digital, alles digital, aber sie haben trotzdem ihre Aktenschränke, müssen sie aber nicht abschaffen, weil da können sie jetzt die ganzen Datenschutzerklärungen drin speichern, super.
Ja, und ich frage mich immer, ob das irgendwer bei denen auch mal, ich meine, dass man auch mal zu Ende denkt, also dann musste man also einer Datenschutzerklärung zustimmen, also quasi einwilligen, was ist denn das, wenn ich das widerrufe, werde ich dann nicht mehr behandelt, ist das die Konsequenz, löschen die dann alle meine Daten?
Ja.
Ja. Also echt eigentlich abstrus. Deswegen habe ich ja gesagt, also nicht nur nicht notwendig, sondern grundsätzlich halte ich es auch wirklich für falsch. Aber eine Sache hat sich diese Woche noch ergeben. Die hat sich, also die fand ich richtig schön, Cornelius, weil die hat natürlich mit der Cornelius GmbH zu tun.
Ja.
Also ich habe vor längerer Zeit bei der Cornelius GmbH, als ich im Urlaub war in Spanien, habe ich eine Cornelius-Puppe bestellt. Surfer Cornelius. In der Sonderedition.
Ja.
Wollte ich schon immer haben und wollte ich dort verschenken und habe ich bestellt. Und weißt du was? Habe ich nie erhalten.
Nicht erhalten?
Nie erhalten. Und ich
wurde abgeschickt, weiß ich ganz sicher.
Nee, nee. Das, ich war immer der Meinung, deswegen waren die letzten Folgen auch so ein bisschen von der Stimmung schlecht, weil ich gedacht habe, du hast die mit Absicht.
Ah, ich falle aus allen Wolken, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Hm. Ah, okay, tut mir leid.
Ja, und dann war ich ganz traurig, aber jetzt habe ich endlich rausgefunden und das auch nur, weil ich immer genau verfolge, welche Bußgelder alle ausgesprochen werden, was passiert ist. Nämlich auf der wunderbaren Insel La Palma kam es zu einem Zufallsfund von ganz vielen Postsendungen. Insgesamt irgendwie knapp 5.500 so alles in allem. Die wurden da gefunden. Und weißt du was? Da ist auch meine Cornelius-Puppe natürlich mit dabei. Und es ist so, dass dagegen das versendende Unternehmen, die Hispapost, hatte ich noch nie gehört. Weiß ich nicht, mit wem du so zusammenarbeitest, Cornelius. Fand ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich.
Das weiß ich jetzt nicht.
Aber vielleicht ist das ja der Dienstleister, den man einsetzt, wenn man nach Spanien versendet. Ich verstehe das schon. Auf jeden Fall, Hispapost hat das aber nicht so richtig mitgekriegt und hat vor allen Dingen die Absender nicht informiert. Deswegen wusstest du von nichts, Cornelius. Und deswegen konnte ich natürlich meine Briefe nicht bekommen. Und dafür hat die Hispapost, weil es ja natürlich ist das ein Datenschutzvorfall, ne, die verloren gegangenen Briefe, hat die Hispapost ein Bußgeld in Höhe von 36.000 Euro bekommen von der Aufsichtsbehörde, weil sie es versäumt haben, die verantwortlichen Absender rechtzeitig zu informieren. Und jetzt ein datenschutzrechtlicher Twist, der mich total gewundert hat, weil, ne, ihr aufmerksamen Hörer, ihr habt es eben genau richtig gehört, die verantwortlichen Absender, weil die spanische Aufsichtsbehörde kam zu dem Ergebnis, dass die Hispapost hier ein Auftragsverarbeiter ist von all den versendenden Unternehmen oder vielleicht auch Nicht-Unternehmen, vielleicht auch Privatpersonen, das weiß ich nicht. Also ich meine, die Cornelius GmbH ist natürlich ein Unternehmen und ist ihren Pflichten als Auftragsverarbeiter nicht nachgekommen. Die hätten natürlich ihre Auftraggeber, die verantwortlichen Stellen, entsprechend informieren müssen über diesen Datenschutzvorfall, was eine ganz andere Wertung ist als in Deutschland, weil da wären, also bei uns hier in Deutschland, werden ja Postdienstleister regelmäßig als eigene Verantwortliche eingestuft. Und deswegen, also ich habe immer noch meinen Surfer Cornelius nicht und er fehlt schon sehr in meiner Sammlung. Also ich hoffe, du hier wink mit dem Zaunfall.
Der hat meinen Auftrag zur Arbeit der Scheiße gebaut.
Ja, aber ich hier wink mit dem Zaunfall.
Okay.
Aber ich bin jetzt nicht mehr persönlich so betroffen. Also ich habe jetzt nicht mehr den Eindruck, dass es so ein persönliches Ding du gegen mich ist, sondern es
sondern
war
du gegen Hispapost.
Hispapost.
Ja.
So.
Verstehe.
So ist es.
Ja. Ist aber, wenn wir kurz bei dieser Einteilung. Denn selbst wenn man darüber recherchiert, warum denn das in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ich weiß es gar nicht genau, warum denn die Postdienstleister als eigene verantwortliche Stelle angesehen werden, dann ist die Begründung immer ein bisschen dünn, ehrlich gesagt.
Also ich glaub,
weil es ist so, die haben eigene Verantwortung im Bereich und sowas und es verlässt dann die Sphäre und sowas und verhandeln eigene Mittel und Zwecke und sowas. Aber man kann, wenn man das runtersubsumiert, auch sehr, sehr gut, mit sehr, sehr guten Argumenten zu dem Ergebnis kommen, dass ein Postdienstleister Auftragsverarbeiter ist. Mhm. Der Rattenschwanz, der dann dranhängt,
der ist halt nicht so lustig.
Das ist das eigentliche Problem.
Das stimmt.
Weil dann doch wieder die DSGVO an praktische Grenzen der Machbarkeit irgendwie, weil soll die dann mit jedem, sie wollen einen Brief abschließen, hier müssen sie erst unseren Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen.
Ja, stell dir das mal vor. Ich glaube auch, also tatsächlich sogar, dass in Deutschland, also auch viele Datenschützer, diese Frage sich zum Teil gar nicht mehr stellen, ist das eine Auftragsverarbeitung oder nicht? Sondern die meisten kennen da das Papier von der bayerischen Aufsichtsbehörde, so was halt eine Auftragsverarbeitung ist und typische Auftragsverarbeiter. Und ich glaube, das hat eher was damit zu tun. Und dass sie da eben, das ist ja eben auch genau beispielhaft genannt, eben als eine eigene Verantwortlichkeit und eben nicht als eine Auftragsverarbeitung. Und ich glaube, das ist das, also diese Gedanken machen sich, glaube ich, viele Verantwortliche gar nicht. Und stellen sich die Frage, oh, muss ich jetzt wohl mit meinem Postdienstleister einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen? Nein, sondern die sagen, nee, aber das BayLDA, das sagt ja, nee, hier ist gar keine Auftragsverarbeitung und damit ist für die meisten der Drops gelutscht.
Wenn man es aber jetzt quasi ohne Hintergrundwissen,
würde ich sagen,
subsumieren würde, so wie sieht es denn mit einem Postdienstleister aus, dann kann man sehr, sehr gut zu dem Ergebnis kommen. Naja, klar, das ist ein Auftragsverarbeiter, der macht genau das, was ich ihm aufgegeben habe, der nimmt das personenbezogene Datum, was ich ihm gebe, auf dem Kuvert, was weiß ich, oder die Liste, die er verschicken soll, keine Ahnung, und fügt sie genau dorthin, wo ich sie haben will.
Also, genau. Ja. Ja, also ich glaube, die Wertung interessant. Spannend ist natürlich, wenn dann solche Wertungswidersprüche innerhalb der EU sind. Berufen wir uns dann jetzt alle auf die spanische Aufsichtsbehörde, die sagt, dass Postdienstleister Auftragsverarbeiter sind in der Zukunft? Oder sagen wir, nee, wir halten mal lieber mit dem BayLDA, müssen wir keine Verträge schließen und ach, die ganze Thematik Tom und anderen Verpflichtungen, die dann die Postdienstleister hätten, entfallen, jedenfalls gegenüber dem Auftraggeber, weiß ich noch nicht so genau. Also wir hatten ja mal einen Gast, der behauptet hat und fand ich auch in seiner Darstellung recht überzeugend, dass Datenschutzrecht ja manchmal Cherrypicking ist.
Mhm,
ich erinnere mich sehr gut an den lieben Stefan Brink, der das mal zu uns gesagt hatte. Und wenn man das natürlich aber bei so einer uneinheitlichen Lesweise auch von den Rollen, den datenschutzrechtlichen Rollen sieht, dann ist es vielleicht nicht unbedingt nur hilfreich, sondern vielleicht doch am Ende des Tages ganz schön verwirrend.
Ich würde sagen, in dem Fall ist es wahrscheinlich egal.
Ja, wahrscheinlich.
Die Frage, ob, also entweder trifft ihn dann, ist ein Auftragsverarbeiter, Exzess oder ein Verschulden und er haftet für den Anteil seines Verschuldens oder er haftet als Verantwortlicher.
Meinst du, ich habe Chancen auf meine Cornelius-Puppe noch?
Oh, ich schicke dir eine neue.
Ja, okay. Ja. Einfacher. Ja. Finde ich gut. Okay. Wir waren doch ein bisschen seriöser noch, als ich dachte, wobei die Fälle waren schon weniger seriös als sonst.
Aber noch boulevardesk.
Ja, doch, schon noch. Okay, schon noch. Also ich finde ja schon ganz gut, dass wir so back to the roots. Ist schon, glaube ich, ganz gut mal.
Ich finde das gut, wie du dir jetzt so abmoderierst das gerade. Weil das ist so, so stelle ich mir das immer vor, wenn so die Tagesthemen oder irgend sowas vorbei sind oder die Tagesschau und sowas und dann zoomt das Bild so raus und dann sitzen die noch da und ordnen ihre Papiere und machen immer so sehr angeregten Smalltalk, irgendwie sowas. Und man sitzt da immer und sagen, über was reden die jetzt?
Ja, über sowas.
Ja,
ja, weißt du?
Genau.
Okay. Das ist schön, dass du meine Moderatoren-Skills so weit...
so professionell?
Ja, finde ich,
so,
find ich.
Tagesthemenniveau.
Ja, finde ich gut.
Brillant, würde ich sagen, Laura.
Cornelius. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gern den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt uns auch gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, ihr wisst es, geht einfach auf X und dort findet ihr uns unter Dr. Datenschutz.
Ciao.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
So, jetzt haben wir hier noch Papier.
Brillant, ja? Du mich auch.
Was? Du wolltest es eingebaut haben.
Ja, ja.
Habe ich gerade noch geschafft.
Ah, schäm dich.